Sehr geehrter Universitätspräsident Marc Schiess.
Ich möchte meinen Dank in Französisch sprechen. Zunächst einmal daran danken, dass Sie meine Biografie kurz aufgezeigt haben und meinen Besuch in Berlin angesprochen haben. Das war ein sehr wichtiger Besuch.
Denn
ich war in der Tat der erste französische Staatspräsident, der nach dem Krieg nach Berlin gekommen ist. General de Gaulle konnte dies nicht tun, Präsident Pompidou ebenfalls nicht. Ich war also der Erste. Ich habe also zwei Besonderheiten in meinem Leben aufzuzeichnen. Ich bin der erste französische Staatspräsident, der in Deutschland geboren ist, in Koblenz. Und ich bin der Erste, der nach Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg gekommen ist. Vielen Dank, dass Sie dies hier nochmal angesprochen haben.
Sehr geehrter Herr Pernice, vous remercierez tout à l'heure dans mon texte.
Ich werde Ihnen in meinem Text auch noch meinen Dank sagen, Herr Pernist.
Verehrter Herr Lancelot, c'est pas comme ça que je vous appelle d'habitude, mais enfin bon.
Normalerweise spreche ich Sie so nicht an, aber trotzdem.
Herr Thomas, meine Damen und Herren, liebe Studenten und Studentinnen, es ist mir eine große Ehre, heute in der Humboldt-Universität an der Zeugnisverleihung der Absolventen des postgraduierten Studiengangs Europäer-Wissenschaften teilzunehmen. Es ist gleichsam eine große Freude, denn es ist das erste Mal, dass ich Ihre Universität betrete, die ich bisher nur von außen kannte. Natürlich bin ich mit dem Namen Humboldt längst vertraut. Wer kennt nicht den berühmten Diplomaten Wilhelm von Humboldt oder gar seinen Bruder Alexander, den großen Naturforscher und Geographen. In seinen Forschungsreisen über die Grenzen Europas hinaus ergründete Alexander von Humboldt sowohl Lateinamerika und auch Zentralasien. Er hat sein berühmtes Werk Reise in die Äquinoxialgegenden des Neuen Kontinents in Französisch verfasst. Er umfasst ganze 30 Bände, was denjenigen Studenten, die sich über zu lange schriftliche Ausarbeiten beschweren, zu denken geben dürfte. Heute ist ein großer Tag für Sie und ich freue mich, diesen mit Ihnen zu teilen. Manchmal dauert es ein Leben lang, bis man für sein Lebenswerk Anerkennung geschenkt bekommt. Sie aber werden schon heute für Ihre Mühe belohnt. Und Sie stehen noch am Anfang Ihres Lebens. Eine große Tür öffnet sich heute für Sie. Und ich hoffe, Sie wissen dies zu schätzen und ziehen daraus Kraft für Ihren weiteren Lebensweg. Alles Gute und viel Erfolg weiterhin wünsche ich Ihnen.
Und jetzt werde ich Französisch sprechen für diejenigen, die jetzt feststellen werden, dass es überhaupt keinen Unterschied zwischen meinem Französisch und Deutschen gibt. Ich werde heute über ein Thema sprechen, über das normalerweise nicht gesprochen wird, nämlich der europäische Patriotismus. Gibt es ihn schon? Kann man ihn fördern? Können Sie ihn schon empfinden, nachempfinden? Werden Sie eines Tages stolz und glücklich sein, sich als Europäerin oder als Europäer zu bezeichnen? Damit ein europäischer Patriotismus überhaupt bestehen kann, muss zunächst einmal das politische Europa selbst existieren. Und dies ist der erste Punkt, auf den ich zu sprechen kommen möchte. Es gibt keinen Patriotismus ohne ein politisches Europa. Damit der Erfolg eintritt, damit Patriotismus entstehen kann, muss Europa mehrere Bedingungen erfüllen. Dieses Europa muss seinen Bürgern und seinen Verantwortlichen eine klare Vision seiner wahren Natur bieten. Man muss wissen, was ist das, dieses Europa? Es hat eine lange Diskussion während Jahrzehnten über die Natur Europas, über das Wesen Europas gegeben, zwischen Föderalisten und Anhängern eines Europas der Nationalstaaten. Diese Debatte ist abgeschlossen. Sie wurde durch den Europäischen Konvent beendet. Vielleicht ist Ihnen das nicht aufgefallen, aber seitdem ist diese Debatte beendet. Und was ist es? Was ist das, dieses Europa? Es ist kein föderales Gebäude klassischen Typs mit zwei Stockwerken, bei dem das zweite Stockwerk das Leben und die Entscheidungen der unteren Etage bestimmt. Das ist es nicht. Es ist ein einstöckiges Gebäude, eine Union von Mitgliedstaaten, auf einer Seite thront ein Bergfried oder ein Turm, in dem die der Union zugeteilten Kompetenzen untergebracht sind. Diese Kompetenzen werden ausgeübt nach föderalem Modell. Also eine neue Formel, eine neue Lösung, die Europa erfindet und die vielleicht eines Tages umgesetzt wird, anderen Gebilden in der Welt. Im Augenblick sind die der Europa zugewiesenen Kompetenzen wichtig, aber nicht sehr zahlreich, im Gegensatz zu dem, was die Bürger glauben, insbesondere Franzosen, die ja hineingestimmt haben. Es handelt sich hier um den Außenhandel, den Binnenmarktwettbewerb und die Währungspolitik für die Mitgliedstaaten der Eurozone. Es gibt ja, und das wissen Sie, die Absicht seit dem Maastricht-Vertrag, auch noch die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik hinzuzufügen. Und nach den Umfragen zu urteilen, ist dies auch der Wunsch der öffentlichen Meinung. In seiner berühmten Debatte, ich rate dazu, all diese Bücher darüber zu lesen, weil sie einfach toll sind, die Einführung des Föderalismus in den USA geführt hat, eine Debatte von 1767 bis 1830, hat Jefferson folgende Definition vorgeschlagen. Alles, was außen ist, außerhalb des amerikanischen Territoriums sich befindet, gehört in die Bundeskompetenz. Alles, was innerhalb des Territoriums sich befindet, ist die Kompetenz der Bundesstaaten. Aber diese Lösung kann nicht auf die Europäische Union angewandt werden. Denn wir brauchen auch interne Kompetenzen, ich zitierte sie schon, der Binnenmarkt, Wettbewerb und Währung. Also in unserem Fall wäre die richtige Art und Weise, sich auszudrücken, die richtige Ausdruck zu sagen, alle Kompetenzen liegen bei den Mitgliedstaaten mit ausschließlich derjenigen, die ganz klar der Europäischen Union zugewiesen sind. Dies ist ein Föderalismus, der sich auf die zugewiesenen Kompetenzen beschränkt. Dies ist vielleicht in den Öffentlichkeiten noch nicht so wahrgenommen worden, aber auch noch nicht in den Köpfen der Verantwortlichen aller. Ich hoffe, dass dies allerdings geschehen wird. In allen Bereichen, wo die Kompetenzen nicht klar zugewiesen sind, Da muss man wissen, dass über den Köpfen der Staaten, über den Köpfen der Staaten es nur den Himmel gibt und nichts anderes. Es gibt weder einen Schirm noch einen Sonnenschirm. Es können sicherlich Zusammenarbeiten festgelegt werden, aber die letzte politische Entscheidung bleibt die ihre. Die der Staaten. Deshalb glaube ich, wäre es sehr wichtig, dass die Bürger diesen Unterschied klar herauskristallisieren können, um wirklich der Verwirrung, der augenblicklichen Verwirrung ein Ende zu bereiten, bei der die Mitgliedstaaten, zumindest viele Mitgliedstaaten, sehr oft auf Europa das Scheitern ihrer nationalen Politik abschieben. Die Europäische Union muss nach den guten oder schlechten Ergebnissen gemessen werden, und zwar aufgrund der ihnen zugewiesenen Kompetenzen. Und die Mitgliedstaaten werden gemessen gemäß dem, was sie aus den ihnen verbliebenen Kompetenzen gemacht haben. Um diesen Weg zur politischen Union zu beschreiten, muss dieses Europa, wenn es politisch wahrgenommen werden will, eine Identität haben. Und es muss genau festgelegte Grenzen geben. Es wird keinen europäischen Patriotismus geben, Herr Universitätspräsident, Herr Professor, meine Damen und Herren Studenten, wenn Europa keine Identität hat und wenn es keine festgelegten Grenzen gibt. Im Übrigen ist das die Regel für das Überleben eines jeden Verbandes, sei er groß oder klein. Es gibt in Deutschland noch irgendwo anders Verbände, deren einziger Zweck darin besteht, neue Mitglieder aufzunehmen. Die Finalität eines Verbandes, der Endzweck, ist, die Ziele zu erreichen, die er sich gesetzt hat. Und für uns ist dies der Bau dieses politischen Europas. Und man muss genau festlegen, wie diese Europäische Union auszusehen hat, wenn man dieser Union beitreten möchte und wenn man Erweiterungen vorsehen möchte. Es geht hier nicht nur um eine Schublade, die man auf und zu macht, und es geht hier nicht nur um eine Freihandelszone für Waren und für Personen. Es ist ein Projekt. Einen Raum der bürgerlichen Freiheit, der Solidarität und der Verantwortung zu schaffen. Deshalb gilt es, einen neuen Ansatz zu wählen, nämlich der, wenn nach einer notwendigen Pause, mittlerweile scheint jeder Verstand zu haben, dass diese Pause notwendig ist, nach dieser Pause erst dann muss in einem neuen Ansatz die Union die Aufnahme von neuen Beitrittskandidaten prüfen. Zunächst einmal, ein Beitritt ist ein sehr wichtiges Akt, der im Fall pro Fall entschieden werden muss und in aller Öffentlichkeit entschieden werden muss und der begleitet werden muss von einer tiefgreifenden Kenntnis, die die Bürger des Kandidatenstaates haben, darüber, wie die Europäische Union aussieht und darüber, dass diese Europäische Union eine politische Union werden möchte. Nur die Länder, die in der Tat auf dem europäischen Kontinent liegen, können in der augenblicklichen historischen Phase, ich sage so, wie die Chinesen, wenn ich historische Phase sage, meine ich 50 Jahre ungefähr. Nur diese Staaten, die sich in Europa befinden, können Mitglieder der Europäischen Union werden. Und deshalb sollten wir die alten Atlanten auskramen, auch den von Alexander von Humboldt. Dort sehen wir, wo dieses Europa ist. Solange der nordamerikanische Kontinent weiterhin in drei unterschiedlichen Staaten aufgebaut ist, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada und Mexiko. Und niemand schlägt jetzt hier vor, dass diese drei Staaten fusionieren, sich zusammentun. Solange dies der Fall ist, ist es nicht hinnehmbar, dass amerikanischer Druck auf uns ausgeübt wird, um die Mitgliedstaaten der europäischen Staaten aufzufahren, die Absicht weiterhin zu haben, einen wichtigen Staat aber außerhalb Europas aufzunehmen. Die Europäer selbst müssen die Art der Zusammenarbeit festlegen, die sie mit ihren wichtigen Nachbarn anstreben, insbesondere mit den Russen, deren Literatur und Kultur der europäischen Identität sehr nahe kommt, der Türkei und den Maghreb-Staaten. Und schließlich ist es so wie bei jedem Verband, dass Beitrittskriterien absolut skrupulös beachtet werden mussten. Versuchen Sie mal, in einen Sportclub oder in irgendeinen Verband oder einem beizutreten in Berlin oder gleichwo. Und wenn Sie die Regeln doch nicht achten, werden Sie sehen, was geschieht. Und das insbesondere muss die Achtung der Kriterien immer vor Terminfragen stehen. Aufgrund der augenblichen Fragilität des politischen Projektes und aufgrund der Tatsache, dass die Institutionen sichtbar, wirklich spürbar, nicht angepasst sind, aufgrund dieser Tatsache muss die Union sich in jedem Fall fragen, wie weit seine Aufnahmefähigkeit gediehen ist. Stehen Sie mal, was doch seltsam ist, dass in den Entscheidungen, die der Rat getroffen hat, dort wird von Kriterien gesprochen und von Aufnahmefähigkeit gesprochen. Und das, was in den Texten vorgesehen ist, ist allerdings leider zu selten angewandt und umgesetzt worden. Gestatten Sie hier eine Bemerkung, die auf der persönlichen Erfahrung beruht, die ich gemacht habe. Zum Beispiel wende ich mich an Herrn Lancelot, indem ich das sage, unter anderem. Die Europäische Union ist eine Struktur, in der wenig entschieden wird und die nicht Nein sagen kann. Das ist sicherlich kein gutes Rezept, wenn man die Zukunft ins Auge fassen möchte. Und schließlich ist es so, wenn wir zu europäischem Patriotismus gelangen möchten, müssen die Mitglieder des Verbandes, das heißt Sie alle, wir, die Bürger der Europäischen Union, müssen rechtzeitig über die praktischen Konsequenzen des informiert sein, die sich aus dem Beitritt von neuen Mitgliedern ergeben, und zwar im wirtschaftlichen, sozialen Bereich und auch was den Haushalt, das Budget anbelangt. Die mögliche Aufnahme von weiteren Kandidaten erfolgt über die Rückkehr zu einem demokratischen Ansitz, das heißt einer offenen Diskussion, einer sehr korrekten Information, von der wir uns leider sehr weit entfernt haben.
Und schließlich ist es so, dass gut funktionierende europäische Institutionen an sich schon ein wichtiger Unterbau für europäischen Patriotismus wären. Herr Professor Pernice, Sie haben das ja auch eben erwähnt, im Konvent haben wir eine hervorragende Arbeit dafür geleistet. Also als ich in diesem Konvent war, habe ich wirklich eine einzigartige Erfahrung gemacht, und wir haben gemerkt, dass ein gutes Funktionieren der Institutionen schon von selbst eine erste Phase europäischen Patriotismus mit sich bringen würde. Warum? Weil die politischen Verantwortungsträger dann bekannt sein werden und in den Medien wahrgenommen werden würden. Man kann sie dann schätzen, unterstützen oder sie auch kritisieren. Und neben Wladimir Putin, Präsidenten Bush, wird man einfach wissen, wer für Europa spricht für 5 Jahre. Also wird es auch eine gefühlsmäßige Bindung zu dieser Person geben, ob positiv oder negativ. Aber das wird schon einen ersten patriotischen Inhalt mit sich bringen. Und dann wird man auch sehen, dass das Handeln dieser Präsidenten Europas, dieses Außenminister Europas mitentscheidend sein wird bei der Beilegung von internationalen Krisen und bei drohenden Auseinandersetzungen, und man kann sie dazu anleiten, das zu tun. Und dann wird die Botschaft, die eigens Europas aussendet, die Botschaft des Friedens, der Vernunft und der Toleranz, die man oft genug nicht hört, in ihrer wahren Größe wahrnehmen. Auch die Botschaft der Achtung der internationalen Regeln. Und das wird an sich schon zu mehr Patriotismus führen. Die europäischen Themen, wenn sie transparenter gehandhabt werden und stärker beachtet werden durch vereinfachte Regeln, durch eine bessere Rolle des Gesetzgebers, wird man auch sichtbare Resultate erzielen im Bereich der Zuständigkeiten, die der Europäischen Union übertragen wurden. Und diese Elemente können fast auf automatische Weise, wie es ja in den USA auch war, für ein Ansteigen des europäischen Patriotismus sorgen. Aber ich entschuldige mich, Herr Professor, Sie sind ja ein Spezialist für Verfassungsrecht, für öffentliches Recht, aber das ist nicht ausreichend. Patriotismus entsteht nämlich nicht aufgrund von objektiven Bewertungen politischer Ergebnisse, sondern aus dem Gefühl, aus dem Bauch heraus. Und dieses Gefühl braucht die notwendigen Quellen des Stolzes und des Zugehörigkeitsgefühls. Und an dem Tag, wo wir oder Sie oder Sie und ich stolz sein werden, uns Europäer zu nennen, wird es einen europäischen Patriotismus geben. Wie kann dieser Stolz genährt werden? Ich denke, das ist ganz klar durch den Reichtum unserer Kultur und die auf der Welt einzigartige Qualität unseres Wertesystems. Es gibt keinen einzigen Chinesen, ich weiß nicht, ob einer unter uns ist, ob reich oder arm, ob gebildet oder nahezu Analphabet, der nicht im Laufe der Konversation das Gespräch darauf bringt, dass China die älteste Zivilisation der Welt hat. Das weiß jeder Chinese. Und lassen Sie uns nicht in einen solchen Wettstreit treten, sondern lassen Sie uns das Wissen unserer Kultur vermehren, den Reichtum, ihre Vielseitigkeit, ihre Kreativität und das durch gegenseitigen Austausch, durch Besuche, die nicht sich auf Badeferien begrenzen sollten, durch Wanderausstellungen, die ja immer zahlreicher werden und die es zurzeit gibt. Lassen Sie uns stolz sein, zur europäischen Kultur zu gehören. Europa hat die meisten Erfindungen gemacht, die dann die Wirtschaft des 19. und 20. Jahrhunderts prägten. Deshalb müssen wir unser beispielhaftes ein Niveau der Exzellenz in unseren Universitäten, in unseren Laboratorien und in unseren Unternehmen wiederfinden. Ich habe diesen Stolz verspürt vor einigen Jahren, zum ersten Mal, als ich zwischen den Städten Shanghai und Xi'an flog, in einem Flugzeug mit chinesischer Besatzung, aber dieses Flugzeug war in Hamburg und Toulouse gefertigt worden. Lassen Sie uns stolz sein auf die wissenschaftlichen und technologischen Errungenschaften Europas. Und hier sollte man auch begrüßen, dass das Projekt Galileo gestartet wurde. Eine glückliche Initiative. Aber der Stolz muss auch gepaart werden von einem Zugehörigkeitsgefühl. Wir gehören zu Europa und Europa gehört uns. Die Sammlungen des Louvre, des Prado, der National Gallery gehören den Berlinern genauso wie die Schätze des Pergamonaltars. Ich erinnere mich noch, mit welch freudiger Überraschung ich damals auf einem Flug über die Pyrenäen nach der Einführung des Euros gespürt habe, dass ich in meiner Tasche jetzt Geldscheine hätte, die ich nicht mehr tauschen muss in Europa. Dieses Zugehörigkeitsgefühl muss mit Nachdruck vertreten werden, aber auch mit Umsicht. Es ist ein Gefühl, das nicht in erster Linie religiöser Natur ist. Selbst wenn, das haben Sie eben noch einmal gesagt, Herr Professor, die große Mehrheit der kulturellen Werte Europas aus dem Christentum hervorging, so hat Europa doch auch andere Einflüsse in sich aufgenommen. Muslimische, jüdische und selbst buddhistische, bevor Europa dann von der starken Kraft der rationalistischen Philosophen geprägt wurden. Und da es ist ja auch ein ganz wichtiger Teil ihrer Universität. Es handelt sich auch nicht um ein ethnisches Gefühl, denn seit dem Römischen Reich, das dann zum Gallisch-Römischen Reich wurde, hat Europa verschiedene Wanderbewegungen gekannt und davon profitiert, vor allem aus Osteuropa. Dieses Zugehörigkeitsgefühl hat also eine andere Natur, weder religiös noch ethnisch in erster Linie. Es geht darum, dass man sich in Europa daheim fühlt, dass man die Werte der Gruppe der Europäer als seine eigenen versteht und dass man seine Zugehörigkeit zu Europa über alle anderen Zugehörigkeiten stellt. Der europäische Patriotismus wird auch beinhalten, dass gewisse Opfer akzeptiert werden müssen oder zumindest eine gewisse Selbstlosigkeit an den Tag gelegt werden muss. Die Kriege von damals haben für einen solchen Patriotismus einen heroischen, aber zerstörerischen Beweis geliefert. Diese Erinnerungen verlieren sich vielleicht in der Vergangenheit, aber die Selbstlosigkeit des Engagements für das Gemeinwohl muss überleben. Sie müssen sich die Frage stellen, was kann ich Europa geben und nicht nur, was kann ich von Europa bekommen. Was das Talent anbelangt, die Leistungsfähigkeit, den Erfindungsreichtum, die Kenntnis der Außenwelt nach Alexander von Humboldt, was habe ich Europa zu geben? Ihr neuer Patriotismus muss in einer Geste der Solidarität und des Austauschs mit den anderen Europäern bestehen und auch darin zwischen ihnen und sich selbst das gleiche Zugehörigkeitsgefühl zu empfinden und wiederzuerkennen.
Meine Damen und Herren, ein Student, eine Studentin,
chers étudiantes, ich denke, ich muss ja zum Schluss kommen, denn es kommt ja nachher noch eine Zeugnisübergabezeremonie auf uns zu. Patriotismus kann nicht von oben auferlegt werden, er muss von selbst entstehen.
Hat je von uns gefordert, in öffentlichen Einrichtungen die Europa-Fähne aufzuhängen. Und trotzdem, wer sie nun über den Dächern Berlins, Paris und Rom? Erst wenn die Europäische Union auch über funktionierende politische Institutionen verfügt, werden wir uns voll und ganz unserer Identität als Bürger Europas bewusst werden, diese Leben und Stolz auf Sie sein. Ich danke Ihnen.